Nach dem Essen kriegst du dann Dusch, wirst nicht Wasser saufen. Erst ein Glas Mineral und dann ein Viertel Wein.
Hallo und herzlich willkommen zur 242. Episode des Podcasts Wein für Wein. Mein Name ist Michael.
Und mein Name ist Katie.
Und wir sind zwei WeinliebhaberInnen, die jede Woche gemeinsam einen Wein verkosten und die Geschichte dazu erzählen. Das Spannende an der Sache ist, wie immer, dass der eine nie weiß, was die andere mitbringt und umgekehrt. Das heißt, für einen oder andere von uns ist es immer eine Blindverkostung, aber letzte Woche waren wir wieder mal unterwegs. Du kannst dich sicher noch sehr gut daran erinnern.
So ist es. Letzte Woche haben wir die wahrscheinlich längste Folge unserer Podcast-Geschichte aufgenommen.
Karriere.
Ich habe überlegt, ob ich Karriere oder Geschichte sagen soll und habe mich humbly für Geschichte entschieden. Du denkst da, nah.
Career Mode on, geht schon.
Auf jeden Fall waren wir beim Andreas Zschäpper in der Südsteiermark und natürlich Naturweinlegende braucht man nicht zu erklären. Hat uns auch absolut alles erzählt aus seinem Leben, aus seinen Philosophien, alles, was er irgendwie erzählen hat können, hat er erzählt, deswegen ist es so lange Folgen geworden. Also wenn man in den Kopf von Andreas Zschäpper reinschauen will, das ist die Folge dafür.
Aber wirklich sehr 100%. Tief und sehr ehrlich da rein.
Hundertprozentig.
Ja. Also, war echt cool.
Aber nicht nur das, er hat uns auch zwei sehr, sehr großartige grüne Libellen aufgemacht. Und das war schon, also da bin ich sehr dankbar dafür, muss ich ehrlich sagen. Einmal grüne Libelle 16
richtig.
Und einmal Late Release Spätfüllung 17. Und Alter, beide wunderschön, beide natürlich sehr, sehr unterschiedlich. Es waren auch sehr unterschiedliche Jahrgänge.
Voll.
Aber beide ein Wahnsinn.
Ja, saugeil. Also halt genau das, was du im Kopf hast, wenn du an Zschäpper denkst,
ja,
quasi. Und das, die paar Mal, wo man das halt irgendwo trinken kann, weil es so gut verteilt, ja, gerade jetzt 16, 17, 18, 19, finde ich, sind auch die Jahrgänge, die urschwer verteilt waren damals.
Ja.
Also das hast du auch in Österreich eigentlich nicht gekriegt zu
Nein,
der
das
Zeit.
Das ist auch das, wo wirklich absolut alle das haben wollten und voll, dir keiner irgendwas geben hat von.
Und jetzt geht es ein bisschen besser, weil ein bisschen mehr in Österreich bleibt, Gott sei Dank. Aber ja, also 17 haben wir eben zweimal getrunken, ne? Und das war halt schon immer fantastisch.
Yes.
Und 16 habe ich tatsächlich davor noch nie im Glas gehabt.
Nein.
Du auch nicht, oder?
Nein, habe ich nicht. Und das war, also ich hoffe, dass ich es jetzt irgendwann einmal wieder kriegen kann, ne? Weil das war absoluter Wahnsinn. Das war noch sowas von fresh.
Ja, ja.
Das
beides,
war richtig arg.
Ne? Also das war beides so frisch.
So cool.
Mega.
Jupp.
Na gut. Wir haben Bubbles im Glas, also wir dürfen nicht so lange am Anfang reden, damit
stimmt,
das möglichst bubbly bleibt.
Wir haben Bubbles im Glas, das ist richtig. Ähnlich immer wieder. Wir haben jetzt schon länger keine Sprudelfolge gehabt und jetzt war es immer wieder Zeit, finde ich.
Und da sprudelt es nur so ganz fein raus hier.
Ja, das stimmt, genau.
So ein helles Goldgelb hier im Glas auch.
Yes. Das ist wirklich eine ganz besondere Folge und ein ganz besonderer Wein. Also viel Spaß.
Sehr gut. Einmal sehr schön im Glas gleich. Du hast gleich so ein bisschen dieses leichte, das muss schon längeres Hefelager gehabt haben,
richtig,
Thema.
Richtig.
So eine schöne Würze dazu, aber auch so was Hellwürziges, finde ich.
Ja.
Also gleich mal so ein bisschen, auch so helle Blüten da drinnen dazu.
Ich finde, du hast halt komplett dieses kalkige Thema.
Das kalkige Thema total.
Liegt
aber ich finde, du hast auch so helle Blüten dazu.
Ja.
Das kalkige mit dieser hellen Würze immer, dieses leicht staubige. Ja.
Yes.
Das schreit schon nach einer gewissen Saftigkeit und nach einer gewissen Säure auch. Mhm. So von dem, wie die Nasen da daherkommt. Du hast schon so ein bisschen was Steinobstiges da drinnen, so leichte Anklänge, aber ist halt nicht das, was im Fokus steht. Ne?
Ich bin tatsächlich viel mehr bei diesem frischen Apfelschalen-Thema
ich
als irgendwas
sagen,
anderes.
Ich wollte gerade sagen, dazu hast du die frische Apfelschale, aber eher grüner Apfel, finde ich.
Ja. Ich find,
also das hat jetzt nichts Rotapfelschaliges.
Nein, ich finde, das hat was ganz, ganz, ganz Frisches. So dieses Kernobstige ganz auf der frischen Seite.
Aber ich finde, du hast darunter schon so einen leichten Ticken, auch was ein bisschen Reiferes. Es hat schon
absolut
so eine schöne Balance.
Hat es.
Aber ja, das Staubige, diese weiße Würze, diese helle Würze, ist das, was da im Fokus ist, komplett.
Und ich finde, du hast dann so ganz eine zarte Nussigkeit
drunter, ja,
aber eher so Haselnussschale.
Ja, ich wollte gerade die Oxidation ansprechen, das ist aber ganz fein. Ne?
Also, oder Walnussschale.
Ja, ja, gefällt mir sogar besser als wie die Haselnuss, weil ich finde, Haselnuss ist fast immer noch so ein bisschen intensiver.
Mhm, aber ich meine wirklich spezifisch diese Schale, wie die Schale riecht, wie die Schale schmeckt quasi.
Ja, sehr schön. Hm. Na, viel mehr Apfelschale jetzt im Gaumen.
Ja.
Das zieht sich natürlich sofort voll durch. Schiebt an. Es macht am Anfang schon mal auf mit einer gewissen Fülle.
Ja.
Ohne, dass es aber jemals irgendwie cremig ist. Ne?
Also es cremig macht nur ist kein Wort, das ich hier verwenden
nein,
würde. Ne?
Null, null. Das macht nur wirklich mit einer Fülle auf.
Ja.
Ist einmal wirklich gaumenfüllend. Und dann zieht es sich zusammen und fort.
Mhm.
Und während ich hier spreche, geht es weiter und weiter und weiter. Ne?
Ja.
Also das fährt immer noch. hat immer noch diese Apfelschale, es wird jetzt immer zitrischer.
Ja, ganz genau.
Ist ein bisschen fast in Richtung Limettenschale, aber finde ich so. Weißt du, so Abrieb so ein bisschen hinten raus. Wird dann immer präziser und fährt immer noch. Und schöner Gerbstoff natürlich dahinter.
Ja, ich finde es extrem geradlinig.
Ultra, ja.
Ich finde, du hast wieder diese schöne Spannung zwischen so ganz zart oxidativen Elementen in der Aromatik. Mhm. Ich finde, am Gaumen hast du nichts davon. Ich finde, am Gaumen fühlt sie sich extrem frisch an.
Ja, ist ultra frisch, vollkommen. Und am Gaumen ist es nur frische und grüner Apfel, der da durchfährt.
Und voll dieses zitrische Thema.
Voll, aber es wird hinten, finde ich, auch nochmal, kommt wirklich diese grüne Apfelschale nochmal auf.
Ja.
Dort also in dieser schönen Art und Weise. Nicht in dieser kitschigen, was du manches Mal hast, dass so wirklich diese grünen Apfelringe sind.
Ah, ich weiß schon, was du meinst. Ja, nein, das
ist nicht, sondern es ist wirklich nur diese Feinheit hint.
Yes.
Perlage ist sehr fein, trotzdem schon da. Mhm. Also schon auch, ich will nicht fordernd sagen, weil ich finde, es ist nicht fordernd, dafür ist es zu schön eingebunden.
Ja.
Aber es ist trotzdem ultra aktiv, fresh, ja, agil. So. Und es dann schiebt es halt durch.
Ultra lebendig am Gaumen, hundertprozentig. Hast irgendwelche Ideen, wo du hingehen könntest damit?
Die Frage ist einmal, was ist das überhaupt für eine Rebsorte? Ne?
Das ist auch richtig.
Also grundsätzlich würde ich schon in die Champagne stecken.
Mhm, ja.
Würde ich in ein Winzer-Champagner, irgendwen, der was eher auf der New Wave jungen Seiten was macht,
ja,
auf jeden Fall einordnen. Weil das halt diese Präzision hat, weil das diese Klarheit hat, weil es dieses Spiel aus in der Nase ein bisschen Oxidation und dann halt ultra Frische hat,
ja,
was mich auch eher darin bestätigt, dass das vielleicht irgendwer ist, der halt auf diese Frische auch sehr bedacht ist,
ja,
trotzdem mit einem gewissen Hefelager arbeitet.
Richtig, das ist nicht zu vergessen, das spürst du hier schon.
Das spürst du schon, ja, voll. Und dann ist es für mich halt meistens eher Champagne als sonst was.
Ja.
Das könnte natürlich auch irgendwer sein, der das in Deutschland macht und super, super fein arbeitet. Mhm. Aber da ist dann ein bisschen die Frage, wer.
So ist es.
Und deswegen New Wave Winzer Champagner wäre eher so mein Tipp.
Ja.
Dann ist halt die Frage, wie kriegst du diese Frische aus Chardonnay Fragezeichen außer?
Mhm. Oder ist vielleicht doch ein Cuvée aus verschiedenen Rebsorten?
Ja, aber es muss einen gewissen Chardonnay-Anteil haben.
Es hat einen gewissen Chardonnay-Anteil.
Von der Säure her sagt es wiederum, es braucht ein bisschen Pinot, weil der ist halt so viel Säure, aber dieses ganze grün-apfelschalige treibt mich sofort einmal eher in Richtung Chardonnay.
Ja.
Das heißt, es ist klassischer Cuvée mit Meunier auch noch dabei oder ist es nur Pinot und Chardonnay?
Es ist kein Meunier dabei,
okay, ja,
es ist was anderes dabei.
Oh, aber eine in der Champagne zugelassene Rebsorte.
Eine in der Champagne zugelassene Rebsorte.
Okay, gut. Das heißt, es kann jetzt viel sein. Das ist,
du hast sieben Auswahlmöglichkeiten unter den klassischen.
Naja, aber es gibt ja mittlerweile schon wieder mehr mit Piwi-Rebsorte zugelassen.
Ja, wollte ich es, vergiss jetzt einmal.
Okay. Gut. Keine Ahnung.
Pinot Blanc.
Ist es einfach Pinot Blanc? Ja, okay, gut.
Ganz
so.
Genau. Ja. Macht das Sinn? Ne?
Ich immer dachte, das ist jetzt irgendwie was.
Nein.
Gut. Okay.
Noch ja, irgendein spezifischer Name, der dir in den Kopf kommt?
Bin ich dann raus, nein.
Gar nichts.
Ich hat jetzt bei mir nichts getriggert, wo gut, ich sofort sage, muss das sein.
Passt. Wir sind nicht in der Champagne.
Gut. Also Deutschland.
Es ist Deutschland.
Ja, weil wenn es nicht Champagne ist, muss es Deutschland sein, weil du brauchst schon irgendwie diese Kühle da dazu.
Ja. Es könnte durchaus irgendein Cremant sein, aber ich weiß halt nicht, wer und was und wo, ne?
Nein, und da gibt es auch nicht so viel, gefühlt zumindest, nicht so viel Movement, was man bei uns mitkriegt, sagen
ja,
wir so.
Ja, und auch nicht so viel, die dann auf diesem Level arbeiten wollen.
Ja, ja. Wer kennt das sein? Es erinnert mich jetzt nicht an was ich ganz kurz irgendwie so gedacht habe, weil ich mir gedacht habe, es ist halt so fein. Johannes Aufricht.
Ah,
aber das passt mir nicht ganz ein, weil da habe ich im Kopf, dass das trotzdem ein bisschen verspielter noch ist.
Ja.
Weil das ist schon
verspielt
sehr,
ist ein gutes Wort dafür.
Sehr, sehr klar, sehr präzise, sehr
geradlinig
und auch ohne irgendwie da jetzt mit flüchtiger oder sonst das irgendwie zu spielen.
Stimmt, na? Ja.
Okay. Aber Deutschland, cool. Also einmal mega, weil ich meine, ja, wenn man das sofort in die Champagne einordnet und der schön gemachter Winzer Champagner, dann ist das mal
dann passt das schon
sehr, sehr gut.
Mhm.
Puh, wen gibt es in der Deutschland, den wir nicht gehabt haben, der so schön Schaumwein macht? Habe ich das schon mal im Glasl gehabt?
Du hast das mit sicher in einem Glasl gehabt, das hat noch nie jemand im Glasl gehabt.
Oh, mhm. Premiere.
Premiere. I like. Mhm. Aber das Weingut hast du schon im Glasl gehabt.
Mhm. Puh, nein, keine Ahnung. Also, was gibt es noch, der so schön Schaumwein macht?
Fair enough.
Habe ich Schaumwein im Glas gehabt von dieser Person?
Ja.
Okay.
Wobei, nicht explizit von diesen Personen.
Okay.
Aber sehr wohl,
das heißt,
von diesem.
Das ist quasi junge Generation.
Sehr wohl von diesem Sekthaus.
Raumland. Und Next Level.
Next Level.
Wow, okay. Nice. Weil Raumland ist für mich ganz anders.
Ich weiß.
Geil.
Ich habe kurz überlegt, ob ich da nur eine andere Variation von der Vorgeneration daneben stehen soll.
Ja.
Aber diese Folgen wird jetzt schon so lang, dass ich das nicht zulassen kann. Und das war der Sinn der Sache.
Ja,
also
nie.
Mir hat das jetzt sehr gut gefallen, wie du verkostet hast, weil es passt so eindeutig auf dieses Bild von der neuen Generation Raumland, die da jetzt kommt. Und ich finde es sehr, sehr schön, dass wir so ein bisschen Premiere sein dürfen für diesen Wein hier.
Ja, mega, weil ich habe Raumland halt echt mit diesem doch üppigeren, klassischeren Champagner-Stil auch.
Ja.
Also ich meine, es ist immer
Champagner-Stil. Es kann
immer neben Champagner stehen und es gewinnt halt oft.
Yes.
Aber es ist trotzdem immer mehr auf diesem, das Hefelager noch mehr in den Vordergrund stellend, noch ja, einfach dichter, saftiger insgesamt, aber halt auf der schwaren Seite immer gewesen für mich.
Ja, es kommt natürlich ein bisschen auf den Jahrgang drauf an.
Richtig.
Aber grundsätzlich ist es immer dieser leicht vollere Stil der Champagne gewesen, die der Volker Raumland da gemacht hat. Wunderschön immer.
Ja,
aber halt
wunderschön.
Stilistisch woanders
halt
ist das.
Das barocke Engel immer so ein bisschen.
Genau.
Wo du dich dann eher beim Jahrgang, beim Blick auf den Jahrgang gewundert hast, wie das noch so frisch sein kann.
Yes, so.
Aber es war halt trotzdem ein bisschen barocker.
Genau so ist es. Ja, und deswegen natürlich sau cool, dass wir da die Chance gehabt haben, diesen Wein hier dazu zu nehmen. Und damit starte ich gleich mal rein in meine Geschichte. Ich finde es erstens einmal sau cool, dass es jetzt endlich so weit ist und dass wir endlich über Raumland reden.
Ja.
Weil Zeit war es, bei fast alle Schaumweinfolgen aus Deutschland bisher, nicht bei fast alle, bei allen Schaumweinfolgen, die wir im deutschen Bereich gehabt haben, ist Raumland gefallen.
Ja, du musst Raumland referenzieren, wenn du Deutschland und Schaumwein sagst.
So ist es.
Völlig zu Recht.
Volker Raumland hat im Prinzip die Grundfesten vom deutschen Schaumwein aufgebaut.
Korrekt.
Fast eigenhändig.
Korrekt.
Und dementsprechend Zeit war es, dass wir endlich die Raumland-Folge machen. Das ist mir tatsächlich schon vor Weihnachten eingefallen. Und ich habe dann einfach mal nachgefragt und so ein bisschen eine Anfrage hingeschossen. Aber wie alle anderen vor Weihnachten auch, war es stressig. Und wir haben es dann im Jänner hinbekommen, ganz gemütlich zu telefonieren, und zwar ihr und der Jan Raumland.
Ah ja.
Mhm. Und über den werde ich dann natürlich auch ein bisschen was erzählen, wie der da dazugekommen ist.
Logisch.
Ebenso die ganze andere Familiengeschichte rund um und um. Im Glas hast du, wie schon gesagt, was draußen am Markt noch nicht verfügbar ist. Es ist ein Solera, der von der Raumlandtochter Marie-Louise 2015 angelegt worden ist, bevor sie sich immer geschwind wieder verzupft hat aus dem Weingut für ein paar Jahre.
Sehr gut.
Und das dann fortgeführt worden ist vom Volker. Das ist im Prinzip das Erste, was wirklich aus der Hand der Jungen ist. Und das ist sau, sau cool eigentlich. Bis ihr euch da draußen den Sekt holen könnt, wird es ein bisschen dauern. 2027 voraussichtlich. Aber der liebe Jan, mit dem ich, wie schon gesagt, für diese Folge telefoniert habe, hat mir dann eine Kostprobe unter Kronkorken geschickt. Das ist noch nicht degauchiert. Es ist ja noch nicht fertig. Degauchiert wird es erst in einem halben Jahr ungefähr, vielleicht in einem Dreivierteljahr. Aber dafür steht schon sehr gut drauf.
Sehr, sehr gut da, ja.
Aber ja, das ist halt einer der Weine, der jetzt wirklich für die neue Generation an Raumländern steht.
Schön.
Bevor wir jetzt gleich in die Geschichte vom Sekthaus Raumland einsteigen, nur ganz kurz eine Aufklärung für alle, die vielleicht mit der Personalie rund um Raumland nicht ganz so vertraut sind. Der Jan ist der Schwiegersohn vom Gründer Volker Raumland, verheiratet mit dessen Tochter Katharina. Und wir besprechen nachher natürlich noch im Detail, wie die sie zusammengefunden haben und wie das Ganze funktioniert hat. Aber nur damit ihr ein bisschen wisst, aus welcher Perspektive wir hier diesen Betrieb betrachten. Das habe ich nämlich auch extrem cool gefunden, dass ich mit dem Jan telefonieren habe können, weil der fast nur, also mittlerweile nicht mehr so arg, aber trotzdem ein ganz kleines bisschen mehr nur Außensicht aufbringen kann als der Rest von der Family. Und da wirklich diese ganze Story mit mir sehr im Detail durchdiskutiert hat, das war sehr, sehr, sehr spannend auch für mich. Wirklich, wirklich cool. Deswegen nochmal danke, lieber Jan. Bist du bereit?
Ich bin bereit,
gehen
natürlich.
Wir rein.
Let's
sehr
go.
Gut. Ich habe den Jan gefragt, wie der Volker denn so über seine Anfangszeit redet, ob er denn über seine Anfangszeit redet. Und der Jan hat gemeint, puh, eigentlich hängt er sich gar nicht so an seiner Anfangsgeschichte auf, obwohl er kennt, ne?
Fast müssert, ne?
tja, sie ist halt der Volker Rammler und der sagt,
brauche ich nicht.
Haben wir schon gemacht. Ins Berufsleben eingestiegen ist der Volker mit so einem klassischen kaufmännischen Ausbildungsding und zwar bei Siemens in Mannheim.
Wie man halt so, was man halt macht, bevor man quasi Champagner machen will, machen wir mal Siemens. Cool.
Zu Hause in Bockenheim hat es zwar ein Weingut gegeben, an dem er aufgewachsen ist, aber da war eigentlich immer schon klar, dass das der Bruder übernehmen will. Das heißt, das war nicht seins. Hm. Also hat er sich irgendwas Sinnvolles mit einer feinen Aussicht auf eine gute Zukunft holen müssen. Und das war für ihn dann kaufmännische Ausbildung bei Siemens. Du hast was Handfestes, das passt. Da kannst du lange Karriere machen und let's go. Und das Problem war halt, dass der Volker dann doch relativ bald gemerkt hat, dass das nicht seins ist, jeden Tag im Anzug auf der Matten zu stehen. Also hat er sich gescheiterweise dafür entschieden, das nicht durchzudrucken, wie manche andere das vielleicht machen würden. Die sagen, okay, ich habe das jetzt angefangen, das heißt,
naja, sicher.
Jetzt muss ich da durch, jetzt muss ich das weitermachen. Stattdessen hat er sich die Fachhochschulreife geholt, die du ja brauchst, wenn du kein Studium oder kein Abi hast, sondern die Ausbildung gemacht hast, und ist dann nach Geisenheim gegangen, um Weinbau zu studieren.
Ah, okay, wir also wirklich hier, so direkt quasi.
Wir sind hier also bei einem Menschen, der sagt, wenn, dann richtig gescheit und zwar sofort.
Ja. Wenn ich weiß, dass ich was anders machen will, dann mache ich das anders, aber gleich und ohne groß überlegen.
Cool. Ja. Mhm. Ja, er hat sich doch einfach sehr, sehr klar wieder zum Wein zurückgezogen. Also es war schon, ich glaube, es war ein bisschen Pflichtbewusstsein vielleicht, so dieses, okay, der Bruder würde es übernehmen, das heißt, ich muss jetzt pflichtbewusst irgendwas anderes machen,
ja, klar,
damit da jetzt uns nichts in die Quere kommt. Aber wenn du siehst, dass das nichts für dich ist, dann ist es besser zu akzeptieren, dass jetzt vielleicht doch zurückgehst.
Klar. Plus ist immer die Frage, wann halt eben der Bruder übernimmt, ob du überhaupt das Gefühl hast, du kannst selber was in diese Richtung machen, weil du hast ja nichts.
Ja, eben.
Und dann musst du vielleicht einmal was anderes machen, damit du dann irgendwann checkst, hey, das ist zu wichtig für mich, ich muss das zumindest probieren.
Und das dürfte bei ihm offensichtlich gewesen sein. Hm. Er hat dann auch wirklich gleich ordentlich angefangen, also parallel zum Studium, dann auch gleich einen Kellermeisterjob angenommen und nebenbei eben gearbeitet. Und er dürfte zwischendurch anscheinend einmal ganz kurz ein bisschen desillusioniert gewesen sein. Er dürfte erzählt haben, so zwischen Joachim Egger und Egon Müller hat er irgendwie das Gefühl gehabt, von Burgund bis Riesling ist alles, was man in Deutschland machen kann, schon abgehackt von irgendwem. Irgendwer macht das schon extrem gut.
Okay.
Wo ist der Platz für ihn?
Ja.
Weil du hörst außer, er will offensichtlich Exzellenz.
Ja, 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 ja.
Wenn das deine Vergleichsbilder sind,
der willst du ganz
in
offen.
Den, was sind das, 80er ungefähr? Mhm. Mhm. Jedenfalls war das so ein bisschen dieser Grund von ihm, so dieses, wo kann ich da noch richtig was machen? Wo kann ich da noch wirklich was voranbringen? Und dann hat es im Studium ein sehr schicksalhaftes Sektprojekt gegeben.
Mhm.
Der Volker hat dann Müller-Thurgau vom Weingut von der Familie genommen, der war halt frei, den hat er nehmen dürfen und hat damit auf sagenhafte Art und Weise einen Sekt gemacht, der den ersten Platz bei einer großen Blindverkostung gewonnen hat. Das ist die legendäre Geschichte von Volker Rammland, wie er da dazugekommen ist. Da waren Journalistinnen und Journalisten in der Jury und die haben eine ganze Reihe an Sektprojekten verkostet, nebendran die großen Champagner gestanden und er hat einfach ganz, ganz klar Platz 1 gemacht. Mit Müller-Thurgau-Sekt aus Deutschland in den 80ern. Das musst du dir mal vorstellen, ja? Das hat der Volker dann offensichtlich als Wink vom Universum wahrgenommen und hat sich gedacht, Mensch, mach doch Sekt. Das ist doch gar keine schlechte Idee. Den gibt es bei uns in Deutschland einfach nur nicht in der Oberliga.
Richtig, ja.
Dass er sich damit an in absolut jeder Hinsicht sehr beschwerlichen Weg ausgesucht hat, war ihm offensichtlich klar. Na? Aber wenn das Universum mit Zaunpfählen wirft, dann darf man das nicht ganz ignorieren. Ja. 1984 ist er dann fertig worden mit Geisenheim.
Mhm.
Er war es dann soweit. Abschluss geholt und damals hat er schon im Weingut Schloss Jansson in Bockenheim, wo er herkommt, gearbeitet als Kellermeister. Nebenbei, ich glaube, das hat er ein Jahr vorher schon angefangen gehabt. Und hat er parallel daheim am Familienweingut seine ersten Sektversuche angestellt. Also er war einfach wieder zurück daheim in Bockenheim. Mhm. Das ist also, ich glaube, es ist eine Stunde oder sowas weg, vielleicht ein bisschen weniger sogar, ich weiß es nicht ganz genau. Auf jeden Fall hat er damals Weißburgunder mit musealen, also richtig alten, handangetriebenen Maschinen aus der Champagne versektet, weil das war halt das, was er kriegen hat können, um das Geld, das er gehabt hat.
Ja, okay.
Na, also die ganz alten Dinger, die in der Champagne schon keiner mehr genommen hat, aber die halt dieses alte Handwerkliche waren,
aber
die keiner mehr wollte.
Schon gleich mal passt, wenn ich was mal hole, dann aus der Champagne-Welt.
100%. Die wissen's. Das war immer sein Hintergedanke, oder das war immer sein Ziel, sie möglichst an Exzellenz zu orientieren.
Ja,
und das war jetzt Champagne.
Ja, einfach ganz klar. Da brauchst du nicht irgendwo anders anfangen. Ja.
ja, modernes Gerät ist halt damals finanziell einfach nicht drin gewesen.
Logisch.
Und diese Sektproduktion hat ihm zwar extrem viel Spaß gemacht, aber gleichzeitig hat er sich damals auch gedacht, ui, damit kann ich überhaupt gar kein Geld verdienen. Das wird schwierig.
Korrekt, vor allem bis du Geld verdienen kannst mit Sekt, dort sowieso schon mal.
So ist es. Und er wollte natürlich von Anfang an richtig gutes Zeug machen.
Naja,
das heißt, du musst wirklich lang warten, bevor du anfängst, Geld damit zu verdienen. Dementsprechend hat er sich gedacht, so, wie finde ich jetzt einen Weg, diese Sektleidenschaft, die ich habe, monetär sinnvoll abzubinden? Und das war eine Frage, auf die er eine Zeit lang keine Antwort gehabt hat, bis er dann draufgekommen ist, hey, eigentlich können die das übernehmen aus der Champagne, was es bei uns noch gar nicht gibt, und zwar mobile Versektung, also eine mobile Sektkellerei. Und das war dann die Geburt der mobilen Sektkellerei Volker Raumland.
Ah, okay.
Ja, Volker,
das wusste ich nicht. Cool.
Volker hat sich damals schon einen Ford Transit samt Anhänger gekauft, mit dem Geld, das er halt irgendwie gehabt hat, ne? Und hat alles an Sektmaschinerie da reingestopft in diesen Anhänger, was irgendwie gegangen ist. Und ist dann halt um und um gefahren von Ort zu Ort. Wie schon gesagt, in der Champagne hat es gegeben. In Deutschland war es die allererste mobile Sektkellerei überhaupt. Und das war natürlich gerade für Weingüter, die jetzt nicht riesig sind, die nicht einen großen Bedarf haben für eine Kellerei.
Aber so ein bisschen Sekt machen wollen.
Aber schon ein bisschen Sekt machen wollen. Und das sind oft halt Betriebe, die eher im besseren, im höher qualitativen Bereich sind. Für die war das halt sehr spannend. Plus, er hat natürlich ein bisschen Geisenheim-Kontakte auch gehabt. Hat ihm auch nicht geschaut. Weil der ist natürlich zur Uni gegangen mit vielen von den Großen.
Naja, klar.
Oder mit den Kindern von vielen von den Großen.
Dann fährst du mal rund und sagst, hey Leute, schaut, was ich da habe.
Exakt.
Und wir wissen alle, wenn du einem Winzer oder Winzerin, die passioniert ist und die wirklich halt da handwerklich alles macht, wenn du diesen Personen sagst, hey, wie war es denn mal mit Sekt? Da leuchten alle
so,
Augen.
Ja.
Genau. Und dann sagen sie alle, na, können wir nicht machen, das ist einfach zu viel offen.
Ja.
Wenn dann aber wer kommt, der sagt, hey, ich kann dir da helfen, dass das schon geil kennt. Natürlich hast du alle
gefangen. Ich mach's für die, wir machen das, ich komme vorbei.
Ja.
Du musst seit nirgendwo hinfahren.
Sind sie gut gefangen.
So ist es. Und genau das war es auch. Also schon von Beginn an waren eigentlich die großen Namen Deutschlands so ein bisschen unter seinen Kundinnen und Kunden. Das war natürlich schon hilfreich.
Hm.
Und so hat er so ein bisschen sparen können und hat sie dann wenig später für. Und das war es der Jan genau, weil über diesen Teil redet der Volker sehr, sehr gerne, um genau 100.000 Mark in bar einen LKW gekauft, den er geliebt hat.
100.000 Mark in bar.
Richtig, wieder.
Ja.
Und war halt mit diesem Ding natürlich permanent unterwegs. Die Sektmaschinerie hat ein bisschen mehr Platz gehabt in diesem LKW,
ja,
das war auch sehr, sehr hilfreich. Aber er war natürlich dann konstant auf Achse.
Mhm.
Und nebenbei hat er sich eben dann seine eigene Produktion auch ein bisschen damit finanzieren können. Das war halt der große Vorteil, das war das Ziel, dass er das nebenbei machen kann und das Haupteinkommen halt einfach über die mobile Sektkellerei kommt. Genau. Und für ihn war wirklich klar, dass er von Beginn an ordentliche Qualität machen will bei seinen eigenen Produkten oder bei seinen eigenen Sekten. Er hat ganz oft in der Champagne nach Vorbildern gesucht und geschaut und ja, so Sachen wie langes Hefelager, das war einfach Grundfeste von seinen Ansichten. Also er wusste von Anfang an, das muss lang auf der Hefe liegen, ansonsten kriegst du auch das Geschmacksbild nicht hin bis zu einem gewissen Grad. Und seine Frau, die Heiderosa, hat von zu Hause aus einfach alles organisiert.
Ah,
also
die
hat den Laden geschmissen.
Das heißt, die war auch von Anfang an da voll involviert.
Die war von Anfang an da komplett involviert. Die hat alles organisiert und die hat nebenbei einen Sekt verkauft. Aber, hat der Jan gesagt, damals war Sektverkauf so, dass sie sich gefreut haben, wenn sie 6 Flaschen die Woche verkauft haben.
Ja,
dann war das eine richtig gute Woche und die Leute sind halt teilweise einzeln Flaschen holen gekommen. Ne? So ungefähr kannst du dir das vorstellen. Kaum irgendwas Richtung Gastro, weil Gastro hat gesagt, deutscher Sekt, wir brauchen Champagner, wenn wir Sprudel machen.
Ja.
Und ansonsten sowieso nicht.
Voll. Und so Schaumwein auf Qualität ist generell zu dem Zeitpunkt auch noch nicht so cool gewesen. Ne?
Nein, nicht wirklich.
Also da hat ja auch jetzt die Champagne nicht diesen Namen gehabt, den sie hätte für 0815 Konsumentinnen und Konsumenten hat, dass du sagst, oh, Champagner, das ist ja auch später erst noch viel stärker geworden.
Ja, vielleicht in der breiten Masse, das stimmt schon, aber den
nur von
Namen.
Der breiten Masse.
Ja,
okay. Nur von der breiten Masse.
Ja, in der breiten Masse ist, glaube ich, generell dieses Schaumwein konsumieren, wenn, wobei, ich kann es ehrlich gesagt gar nicht sagen, wie das in die 80er war, weil das halt, das ist zu weit weg.
Naja, aber ich glaube, das kommt dann schon erst mit dem ganzen Markenthema, dass das wirklich in die komplett breite Masse geht.
So oder so, damals war es einfach sehr, sehr schwierig, die Produkte zu verkaufen.
Ja.
Weil du musst halt irgendeine Form von sinnvoller Kompensation dafür schon verlangen.
Das geht schon nicht anders. Weil du hast so viel Aufwand dafür.
Jupp.
Und so langen zeitlichen Aufwand auch noch dazu.
Und dann hast du halt einfach einen schwierigen Start, sagen wir mal so. Ja, die ersten paar Jahre waren echt nicht so easy. Und der Jan hat halt über seine Schwiegermutter, über die Heide Rose gesagt, die ist halt nie groß auftreten in irgendeiner Form. Aber sie hat halt ganz klar immer die Zügel in der Hand gehabt und hat sich organisatorisch um wirklich absolut alles gekümmert. Und er hat erzählt, der Volker ist ein sehr kalkulierter Mensch, der überlegt sich die Sachen immer sehr, sehr genau. Und die Heide Rose sagt dann manchmal, so, das muss jetzt passieren, sonst passiert es niemals, sonst wird das nichts. Und sie hat immer recht.
Geil.
Und sie ist wirklich eine Powerfrau mit Vision, laut Jan. Das ist ein direktes Zitat.
Super. Genauso wie im Brax natürlich.
Absolut. Ich glaube, das war lebensnotwendig.
Ja, ja.
1989 ist dann die nächste große Wende im Business der Raumlands gekommen. Da war dann die mobile Sektkellerei so weit, dass es gut Geld abgeworfen hat und dass sie mit dem erwirtschafteten Geld dann die Villa Merkel in Flörsheim-Dalsheim kaufen haben können.
Mhm.
Und das war der Start vom Sekthaus, also richtig vom Sekthaus, weil davor haben sie halt so ein bisschen von daheim aus, vom Bockenheim aus, nebenbei was gemacht. Und das war dann eher ein eigenes Ding. Da waren 4 Hektar Rebfläche nur dabei, das haben sie sich alles kaufen können in einem.
Cool.
Das war halt richtig super.
Mhm.
Das war so ein bisschen schon ihre Chance. Und schön ist natürlich auch, wenn es wirklich die 4 Hektar kaufen kannst. Also wenn du das alles bei dir hast, wenn die alle dir gehören.
Genau.
Und wenn du dann auch wirklich machen kannst, was du willst damit.
Mhm.
Und halt die Rebfläche hast, die du gerne hättest, genauso. Und auch gestalten kannst auf lange Frist. Zu dem Zeitpunkt ist dann also ein bisschen ein Shift von der mobilen hin zur stationären Sektkellerei gekommen. Eh klar, wenn du eine Station, einen Ort hast, wo du dann versekten kannst, ist es hilfreich, das auch dort zu machen.
Mhm.
Plus, es hat da ein sehr, sehr wichtiges Gespräch gegeben zwischen dem Volker Raumland und seinem Steuerberater. Und auch das dürfte ein bisschen ausschlaggebend dafür gewesen sein, dass dann diese Villa Merkel wirklich passiert ist zu dem Zeitpunkt. Als der Volker damals bei dem besagten Steuerberater gesessen ist und gefragt hat, wie es ausschaut, hat der gemeint, schlecht, Herr Raumland.
Mhm.
Umsatztechnisch alles super, die Zahlen sind gut, Herr Raumland, hat er gesagt, das Problem sind Sie. Hört man natürlich gerne.
Oh. Okay.
Der Volker hat zu dem Zeitpunkt halt wirklich 24/7 gearbeitet, war nur auf der Achse, ist konstant durch ganz Deutschland getourt und hat absolut alles selber gemacht.
Mhm.
Außer das organisatorische Rundum, das die Heide Rose gemacht hat, aber er war die ganze Zeit selbst unterwegs.
Ja, er war die mobile Sektkellerei.
Genau. Quasi. Und der Steuerberater hat natürlich recht gehabt, sollte der Volker einmal krank sein, sollte irgendwas mit ihm passieren, Firma war dahin gewesen.
Mhm.
Weil er keine Person gehabt hat, die ihn in irgendeiner Form unterstützen oder ersetzen hätte können.
Ja.
Und mit dieser Erkenntnis ist dann natürlich auch diese Umschichtung zur stationären Sektkellerei hergegangen. Auch das Lagergeschäft ist dann da gekommen. Das ist natürlich auch gutes.
Ja.
Weil ob da das selber lagern können bei sich, davor ist halt immer dumm
gefahren. Platz hast, genau. Immer. Platzthema ist immer ein Riesenthema, ne? Wissen wir.
Und dann natürlich auch noch das Thema Beratung. Weil er jetzt in den Jahren natürlich extrem viel Erfahrung gesammelt hat.
Naja, klar.
Und natürlich auch sehr viel Einblick hat in alle Betriebe, bei denen er arbeitet.
Mhm.
Und auch das ist natürlich super spannend. Und du hast einfach niemanden in Deutschland, der diese Expertise hat. Punkt.
Ja, richtig. Ja.
Dementsprechend ist es natürlich mit der Zeit einmal wichtiger geworden, dieser Beratungsaspekt. Und mit der stationären Versektung hat er sich dann auch endlich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geholt, die den Laden auch am Laufen haben halten können, wenn er einmal nicht da war.
Hm.
Und das war natürlich auch eine Entlastung. Weil wenn das alles 24/7 ausschließlich an dir hängt, dann hast du irgendwann einmal das Problem, dass du halt nicht zurückschalten kannst, wenn du das so weiterlaufen lassen willst.
Ja, vor allem, du willst in die absolute Spitze.
Yep.
Das heißt, eigentlich brauchst du deinen Kopf zu einem gewissen Grad auch frei, um die Strategie dorthin zu kommen,
überhaupt
da entwickeln zu können und um die Sachen zu machen, wo es wirklich die braucht, die was du entscheiden musst. Und wenn du gleichzeitig aber alle anderen Sachen auch noch machst, wird es irgendwann eng. Ne?
Das ist ganz richtig und deswegen war es auch eine sehr, sehr gute Idee, dass der Steuerberater damals gesagt hat, naja, das Problem sind schon Sie.
Das ist eine geile Aussage.
Absolut.
Naja, wird schon recht gehabt haben in dem Moment. Ja.
Erst viel später ist dann die Reduktion der Lohnversektung gekommen. Also lange ist es sehr, sehr parallel und sehr gleichwertig gelaufen. Offiziell angekündigt hat der Volker das 2012, dass die Lohnversektung jetzt das Ende findet. Beendet war das Thema in der Theorie 2015, in der Praxis nicht wirklich.
Ja, ja. Okay.
Aber damals, 2015, hat das Sekthaus Raumland dann um die 10 Hektar gehabt ungefähr. Mhm. Das waren einerseits die 4 Hektar, die sie gekauft haben mit der Villa Merkel und andererseits 6 Hektar, die sie übernommen haben in Bockenheim vom heimatlichen Weingut.
Ah, okay, also tatsächlich, das ist dann zu
einer vor, genau, ist auch nach wie vor aufteilt. Also es gibt nach wie vor Flächen in Flörsheim, Dalsheim und in Bockenheim. Genau. Und damals waren es dann ungefähr 80.000 Flaschen im Jahr. Das ist eine gute Produktion, davon kann man leben als Familie.
Ja.
Genau. De facto hat die Lohnversenkung natürlich nie aufgehört.
Ich
weil, ja, wenn wir ehrlich sind, wenn ein paar gute Freunde bei dir sind und sagen, ach, kannst nicht kannst meine nicht. Sachen ja. weitermachen, nur die ganz guten vielleicht,
ja.
dann haust du das halt nicht raus.
Nein.
Und dadurch ist es halt ein bisschen weitergelaufen. Plus es ist natürlich schon auch, wenn du lauter coole Projekte betreuen kannst, die du aussuchst. Tut es nicht so.
Macht halt Spaß, ja, genau. ja, sicher. Und das ist halt dann trotzdem, da steht ja dann nicht der, die Aufgabe oder das, was du da machen musst im Vordergrund, sondern eher, das geht schon irgendwie mit.
Es ist die freundschaftliche Beziehung,
genau.
das spannende Projekt.
Das ist halt leiwand, ja.
Genau, genau.
Und solange du offiziell ankündigst, du machst das eigentlich nicht,
ja.
kommen zumindest nicht ständig Leute zu dir und sagen, hey, das noch und das noch und das noch. Und du kannst zu denen einfach sagen, hey, das mache ich eigentlich nicht mehr.
Genau, also es wird offiziell nicht mehr angeboten. Natürlich ist es über die nächste Generation der Raumlands und ein gewisses Studium in Geisenheim dann wieder ein bisschen Schwung dazukommen an spannenden Projekten. Aber es ist auf jeden Fall nicht mehr das Hauptbusiness im Sekthaus Raumland, sondern das Sekthaus selber ist es.
Ja.
Stilistisch hat sich der Volker ja immer ganz an der Champagne orientiert. Das ist kein Geheimnis. Ebenso kein Geheimnis ist es, dass er immer aktiv nach der absolut höchsten Qualität gestrebt hat. Das war immer sein Ziel. Nichts Mittelmäßiges, nichts passt eh, nichts ein bisschen besser als Rotkäppchen, sondern... Champagne oder nichts.
Nix, ja.
Exakt. Aber, also das hat er von Anfang an gemacht, aber mit 2008 ist da schon mal eine größere Veränderung gekommen. Da hat er nämlich die Champagne quasi importiert ins Haus.
Ah, ja.
In der Form von der Carole, einer jungen Mitarbeiterin, die er sich geholt hat damals. Die hat in der Champagne gelernt, in der Champagne gearbeitet und ist dann zu Raumland gekommen 2008 und hat den Volker als Kellermeisterin unterstützt.
Ah, okay.
Und das war schon einmal, sagt der Jan, für den Volker ein extrem wichtiger Schritt, sich da wen reinzuholen, nochmal aus der Champagne, der auch diese ganzen kleinen Handgriffe kennt, die da passieren in einem Winzerhaus in der Champagne, in einer großen, ich würde sagen Sektkellerei, in einem großen Champagnerhaus.
Quasi.
Bei großen Champagnerproduzenten. Und das dürfte schon einmal einen ordentlichen Schwung reinbracht haben. Damals macht der Volker wirklich schon lang Sekt.
Ja, voll.
2008.
Also ich meine, das sind schon über 20 Jahre, ne?
Absolut.
Fast 30.
Naja. Ja. Und dass man sich da nochmal wenn Neichen einholt.
Ja,
und nicht sagt, jetzt weiß ich eh schon alles, jetzt ist ja schon bewiesen, dass ich richtig gut bin.
Ja,
sondern sagt,
die
ich kann noch mehr lernen.
Sicher. Ja, ja,
ja, natürlich hat es noch gechallenged.
Ja, wenn du aus der Champagne kommst, dann hast du da hast noch ein ganz anderes Selbstbewusstsein,
ja.
was das Thema Schaumwein angeht. Ne?
Ja, voll. Aber der Volker hat die Carole wirklich sehr, sehr viel machen lassen und hat sich auch sehr, sehr stark in alle Entscheidungen einbezogen, von Anfang an. Und wollte einfach schauen, was er nur alles lernen kann, von wem der halt wirklich direkt aus der Champagne kommt. Und da waren dann so Aspekte dabei wie Vergärung im Barrique. So Aspekte wie Pressung, was kann man nur machen?
Mhm.
Was geht nur?
Mhm.
Wo sind die kleinen Unterschiede, die ganz feinen Sachen? Oder wie passe ich das auch vielleicht jahrgangsmäßig nur mal ein bisschen mehr an? Oder so machen es wir halt in der Champagne, so machst es du. Schauen wir mal, was besser funktioniert. Ne? Also Sachen wie Erntezeitpunkt, was natürlich auch also absolut essentieller Punkt ist und was du halt auch in Deutschland anders machst als in der Champagne.
Naja,
das ist einfach so.
Klar.
Ganz viele Kleinigkeiten auch. Und die hat er sich alle geholt und hat gesagt zur Carole, mach, wir schauen einfach einmal, wie das jetzt da funktioniert. Das ist auch cool, finde ich. Die Carole ist auch den Raumland sehr, sehr lange erhalten geblieben. Also die war wirklich sehr, sehr lange bei Erna. Hat dann auch wie so eine dritte Tochter bei Erna einfach in der Villa Merkel gelebt und ist dann erst gegangen, ich glaube, wie selber eine Familie gegründet hat oder sowas in der Richtung. Also eher aus familiären Gründen als aus irgendwas anderem. Und das dürfte einfach eine sehr, sehr großartige Zusammenarbeit gewesen sein. Und wie schon gesagt, ich finde es einfach stark, dass der Volker Raumland sagt, eigentlich können die sagen, ich bin der absolute Experte, aber lass mich nur mal den ganzen Eichen holen.
Ja, vor allem, wir kennen alle die Egos der Winzerinnen und Winzer. Und
yep.
Das meine ich auch gar nicht negativ, sondern das brauchst du auch zu einem gewissen Grad, weil du verkaufst da dein Produkt und stehst da die ganze Zeit mit deinem Gesicht und deinem Namen dahinter.
Ja.
Du musst Selbstbewusstsein haben und du musst ein gewisses Ego haben, wenn du auch dann noch sagst, ich will das Geilste vom Geilsten machen.
Ja.
Und in manchen Zeiten musst du daran glauben, dass du das Geilste vom Geilsten machst, obwohl es niemand anderer dir glaubt.
Ja.
Und obwohl es gerade niemand checkt. Also das ist logisch und dass du aus dieser Position heraus sagst, ich hole mir da jetzt wen, wo ich weiß, die Person wird mich komplett challengen und die wird viel in Frage stellen, was ich mache, wo ich mir sicher bin, dass das nur so geht und nicht anders. Das ist schon ein cooler Schritt, weil es auch zu einem gewissen Grad einfach das Zugeben von, ich kann noch was mehr, ich kann noch was besser kriegen.
Da geht noch
und
was.
Lernen.
Voll.
Ja, das ist schon stark.
Finde ich auch.
Ja. Cool.
Jetzt haben wir natürlich gesagt, dass die Carol wie eine dritte Tochter in der Villa Merkel gelebt hat. Ja. Ganz genau, jetzt müssen wir aber über die anderen Töchter reden. Und jetzt kommen wir schon in die Richtung der neuen Raumland-Generation, die jetzt am Werk ist. Katharina und Marie-Louise wachsen in der Villa Merkel auf und haben beide erst einmal kleine Runden in der großen, weiten Welt draht, bevor sie dann am Schluss doch wieder zurückkommen sind und gemerkt haben, Sekt machen war eigentlich gar nicht so unspannend, aber vor allem sind wir aussehen müssen, das war. Bei Marie-Louise war es wohl unterschwellig immer schon klar, dass sie ein großes Interesse am Thema Wein gehabt hat, auch wenn es zwischendurch einmal kurz auslassen hat. Aber nach dem Abi war es einmal bei Weingütern wie Wehrheim und Rings auf Praktikum und ein bisschen gearbeitet da und dort. Und der Jan hat gemeint, sie hat es damals wohl nicht so ganz zugelassen, dass sie jetzt wirklich das schon ihr Schicksal ist. Vielleicht einfach noch nicht. Ne?
Ja, vielleicht ist das Thema. Das zu einfach quasi. Ja.
Genau.
Ja.
Aber der Jan sagt, sie wird wahrscheinlich einfach immer schon Wein machen. 2015 war es dann wirklich voll dabei bei der Lese, hat bei diesen ersten Entscheidungen, hat bei diesen Entscheidungen auch wirklich mitgeholfen und hat auch wirklich viel mitreden dürfen und so ein bisschen Grundlage für Weine gelegt, die wir heute im Glas haben zum Beispiel. Ja. Die Basis für den Solera 2015. Mhm. Also die war da schon wirklich drin.
Mhm, voll.
Und dann ist es angehört. Und zwar ins BWL-Studium und hat gesagt, doch nicht. Doch nicht Wein, doch nicht Sekthaus, ich gehe jetzt einmal studieren. Und bei der Katharina war es viel weniger klar als bei der Marie-Louise, dass die Interesse hat am Wein. Die Katharina hat gesagt, brauche jetzt bei keinen Weingütern arbeiten. Nach dem Abi bin ich direkt einmal weg und studiere. Mhm. Auch BWL. Mhm. Wenn das große Schwester macht, dann machen wir das auch so.
Na sicher.
Und kurz hat es wirklich so ausgeschaut, als würden beide Töchter einfach ihre eigenen Wege gehen und das Sekthaus komplett hinter sich lassen. Da hat es ein paar so Jahre gegeben, wo sich der Volker wahrscheinlich nicht sicher war, ob das jetzt passiert oder nicht.
Ob das noch was wird.
Ja, genau. Die Katharina hat dann nach dem Studium in Wien bei Mars gearbeitet tatsächlich, also war eine Zeit in Wien. Die Marie-Louise war bei McKinsey und bei Procter & Gamble. Beide haben Karriere gemacht, alles ist fein gerannt. Da denkst du wahrscheinlich als Eltern dann auch, naja gut, dann
wird halt nichts mit dem Weinthema.
Dann halt nicht, genau. Und dann haben sie die zwar 2018 einmal wieder getroffen, weil weißt du, wenn du recht weit voneinander weglebst, musst du halt ein paar so Termine setzen, wo du dich triffst, wo du dich über alles austauscht, was gerade so los ist. Und an Anfang dieser Termine 2018 hat die Marie-Louise zur Katharina gesagt, du, ich will ins Sekt gut einsteigen. Und die Katharina hat gesagt, super, ja.
Geil. Machen wir es gemeinsam.
Ja, nice. Genau. Im nächsten Schritt zeigen sie so ein bisschen die Unterschiede der beiden Schwestern. Mhm. Während die Marie-Louise zuerst einmal einen zarten Karriereschwenk gemacht hat und zu Santori gegangen ist, um so ein bisschen mehr in diese Getränkebranche quasi einzusteigen, ist die Katharina am nächsten Tag zum Mars gegangen und hat gesagt, die kündig.
Sauber.
Und hat sich einfach gleich mal ein Vorpraktikum fürs Geisenheim-Studium gecheckt. Ja. Und im Jahr war es ein bisschen peinlich, hat nicht mehr genau gewusst, wo das war. Er glaubt Wehrheim. Aber gut. Soll so sein.
Muss er nicht wissen. Ne?
Ist nicht so essentiell. Er hat gesagt, die Mädels, sie hängen sie beide. Er hat gemeint, sie hängen sie beide tatsächlich nicht so sehr drauf auf, was sie jetzt gemacht haben vorher und was nicht.
Ja.
Aber ich habe es sehr lustig gefunden. Na, es war mir ein bisschen peinlich, was seine Frau da gemacht hat.
Völlig zu Recht.
Weiß man nicht. Jedenfalls, die zwei sind dann diese Wege gegangen und parallel ist dann natürlich auch gleich mal eine Vorinfo an Mama und Papa gegangen, wo sie gesagt haben, hey, wir kommen haben. Und das war tatsächlich genau der richtige Zeitpunkt. 2018, wie die Mädels das entschieden haben, ist der Volker 63 geworden und das ist halt Rentenalter.
Ja, klar.
Und da musst du halt schon genau überlegen, wie es jetzt weitergehen soll. Ob du das verkaufen musst, ob irgendwer andere, ob vielleicht wer von deinen Mitarbeitern das weiterführen will oder sowas in Richtung. Oder die Mädels sind nicht vielleicht jetzt doch einmal zusammenreißen.
Ja, du musst die Nachfolge regeln. So
genau. Und mit dem war das dann zum Glück geregelt. Und jetzt müssen wir, bevor wir in der Geschichte von den Mädels weitergehen, noch ganz kurz über den Dritten im Bunde reden, und zwar über einen Jan. Wie ist denn der jetzt eigentlich da gelandet in diesem ganzen Ding drinnen und überhaupt zum Wein kommen? Wir werfen jetzt einmal ganz kurz einen Blick in die Geschichte vom Jan. Aber ich bin grundsätzlich sehr über eine Extra-Folge, über seine eigenen Weine. Das habe ich ja mal schon angekündigt. Das war quasi der Start von meinem Telefonat mit ihm. Ich habe gesagt, hey, reden wir jetzt einmal über Raumland, aber ich rufe dich nochmal an.
Ja, auf jeden Fall.
So ungefähr. Also der Jan hat natürlich ein eigenes Weingut, Wangermatz, über das sprechen wir sicher nochmal im Podcast. Ja, aber das lasse ich jetzt komplett beiseite. Wir reden jetzt nur über Jan als Jan Wangze Raumland.
Jawohl.
Und damit rein in die Geschichte vom Jan. Der ist eigentlich nicht aus einem Weineck gekommen. Also der kommt aus einer Ecke von Deutschland oder ist geboren in einer Ecke von Deutschland, wo es nicht wirklich um Wein geht. Mhm. Und ist dann aber als Kind, Teenager ins rheinhessische Sieversheim gezogen und da beginnt dann auch seine Beziehung zum Wein. Ah, ja. Er hat gesagt, in Rheinhessen wirst du einmal eingebürgert, indem du mit 13 deine Schoppe trinkst. Ja? Also für die Österreicher deine Spritzer, ja, die eine stößt. Und das sind halt halbe Liter. Also das heißt, das ist schon
die
eine...
Die vertragst du auch nicht.
Ja, nein. Das ist schon eine wüde Sache. Und das haben halt damals alle Freien drunter mal dumm gemacht, alle Neichen. Das heißt, die hat halt mitziehen müssen. Hat sich gedacht, ja, shit, jetzt muss ich da halt auch.
Wenn du jetzt da an der Umzug bist, ja, und da genau. Trotzdem, ich meine, ich weiß nicht, wie lange das war, bis er dann 13 war, also wahrscheinlich schon
nicht
ein bisschen
ewig,
dazwischen.
Aber bisher.
Dann musst du halt trotzdem dazugehören und dann musst du mitsingen.
Ja, genau. Und als Teenager in so einem kleinen Weindorf fallen da halt alle möglichen Blödsinnigkeiten ein, abgesehen von Schoppe trinken oder gleichzeitig damit. Mhm. Ja, wenn da ein bisschen fad ist, dann brichst du halt einmal bei einem befreundeten Winzer ein und stößt ein paar Flaschen aus dem Keller. Aber die Retourkutsche kommt bestimmt, also machen die Flaschen halt einfach die Runden und das passt schon. Insgesamt geht sich das immer noch aus.
Okay, geil.
Es ist halt einfach Schwund dann, ne?
Ja.
Mit 16 hat der Jan dann angefangen, in der Gastro zu arbeiten, mhm, und ist dann sehr, sehr schnell Kommissarmelier geworden und ist dann auch sehr, sehr schnell im Feindeining gelandet, weil ihm der so dermaßen taugt hat.
Cool.
Also der hat sich so dermaßen in dieses Weinthema verliebt gehabt, dass er gewusst hat, das ist es. Das und nichts anderes. Er hat gesagt, da hat er damals schon das Gefühl gehabt, da verstehe ich was, das gibt mir Halt, das taugt mir, da kann ich mit Leuten drüber reden, das ist voll super. Und dementsprechend war klar, er will fix im Weinbereich arbeiten, aber es war nicht klar, dass er in der Gastro bleiben will. Mhm. Es war eher so ein Entry in das Ganze und dann hat er sich doch irgendwann einmal überlegt, vielleicht will ich doch draußen arbeiten und nicht in der Gastro. Oder in einem Weingut arbeiten und nicht in der Gastro. Und dadurch hat er sich dann in weiterer Folge zur Winzerausbildung entschieden, und zwar bei Schönleber. Und dann hat er Stationen gemacht bei Wagner Stempel und natürlich auch bei Klaus-Peter Keller. Der gute Mann spielt wieder mal eine wichtige Rolle in so vielen Verknüpfungen hier in dieser Geschichte, dass ich wirklich lachen muss. KPK,
ja,
macht es einfach.
Das
ist absolut faszinierend.
Das ist halt einfach so, ja.
Auf jeden Fall hat der Jan einen ordentlichen Batzen an Erfahrung gesammelt, mhm, und war bei vielen Weingütern unterwegs und hat sich dabei natürlich auch sehr gute Freundschaften geholt, wie zum Beispiel mit dem Felix Keller. Mhm. 2018, als Katharina und Marie-Louise ja beschlossen haben, dass sie sich dem Sekthaus widmen wollen, ist der Jan gerade mit seiner Lese bei KPK fertig. Der war im Herbst dort und der Felix Keller und der Jan haben dann gemeinsam beschlossen, hey, wir studieren jetzt in Geisenheim, wir legen jetzt los. Und der Klaus-Peter hat dann ein bisschen ins Gewissen geredet und hat gesagt, ah, schaut bitte, dass vorher ein bisschen rauskommt in die Welt, macht jetzt was, wir wissen nicht, wie lange das noch geht. Wenn ihr einmal angefangen habt im Studium, immer schwieriger. Wenn ihr einmal da seid, da bleibt, dann ist es immer
dann
schwieriger.
Hat sich
nur ein bisschen
raus. Ja.
Genau. Also so viel wie möglich anschauen. Und wenn man halt auf den Klaus-Peter Keller hört.
Naja, sicher. Es hat ja noch nie irgendwie schlechte Auswirkungen gehabt. Ne? Das
Exakt.
War immer noch gut. Das magst du halt.
Haben sie die Buben auch gedacht, okay, dann machen wir das. Deswegen ist für ein Jahr nach Bot River in Südafrika gegangen, zu Cristallum. Mhm. Kennen wir auch schon, war schon im Podcast. Also nicht als ganze Folge, aber in unserer Hendrik-Thoma-Folge. Falls man da ein bisschen mehr genau drüber hören möchte. Kurz bevor es losgegangen ist, hat der Klaus-Peter dann zum Jana gesagt, hey, die Katharina Raumland, die wohnen ja im gleichen Dörfe, ne? Es ist ja Flörsheim-Dalsheim, wo sowohl Raumland ist als auch Klaus-Peter Keller.
Richtig.
Und dementsprechend kennen sie die Familie natürlich auch sehr, sehr gut. Klaus-Peter sagt zum Jana, hey, die Katharina Raumland ist jetzt gerade auch in Südafrika, vielleicht trifft sich ja einmal. Die zwei haben sie zu dem Zeitpunkt nämlich nicht gekannt, weil die Katharina war ja weg.
Ja,
die war
klar.
nicht da.
Mhm.
Gut, der Jan hat gesagt, er war sauerarrogant zu dem Zeitpunkt. Er hat sich damals gedacht, durch meine Arbeit im Fine Dining, ich habe mit 18 schon sie losgetrunken, scheiß auf deutschen Sekt.
Ja, okay, na klar.
Das ist ein direkter Quote, ja. Also ich lege ihm da jetzt keine Worte in den Mund, das hat er genauso gedacht damals. Mhm. Er hat einfach gesagt, das, ich habe es damals nicht verstanden. Ich habe mir gedacht, die kenne mich voll aus. Mhm. Ich habe mir gedacht, die kennen Champagne und dann kann mir keiner was erzählen und deutscher Sekt, nein, wieder, braucht man nicht.
Ja, ist halt trotzdem auch noch, also diese wirkliche, da kommt jetzt in der Nische deutscher Sekt so richtig an.
Ja.
Das ist ja wirklich erst jetzt die letzten
fünf Jahre.
Ja, voll.
Aber also, da halt noch nicht. Ne?
Da nicht, genau. Ja.
Zumindest beim Jan noch nicht.
Ja.
Ankommen in Südafrika hat sich die Katharina dann tatsächlich beim Jan gemeldet, weil offensichtlich der Klaus-Peter gesagt hat, hey, ich weiß nicht, ob sie der Wappler meldet.
Wahrscheinlich, ja. Genau.
Schreibe ihm du einmal. Und dieser Facebook-Chat, den die zwei gehabt haben, ist auch auf der Hochzeit von den beiden vorgetragen worden.
Sauber.
Katharina hat geschrieben, hey, ich bin auch in Südafrika, wie geht's da so? Wie machst du das mit dem Arbeitsvisum? Und der Jan hat zwei Worte zurückgeschrieben, alles schwarz, Punkt, nichts weiter.
Sauber.
Echter Charmeur. Ja, wirklich klar. Absolut charmant.
Ein aber, Mann zum Verlieben.
Absolut. Ich weiß nicht, was sich die Katharina gedacht hat. Irgendwann braucht man ihr Seite dieser Geschichte eigentlich. Wirklich, ja. Katharina war damals jedenfalls auf einem kleinen Betrieb, der war so 10 Minuten weg von Kristallum und dort hat es keine anderen Praktikantinnen und Praktikanten gegeben. Das heißt, da war es alleine und dementsprechend war es halt immer nur bei Kristallum, weil da waren halt so 10 Leute oder sowas in der Richtung, da ist was los gewesen. Da waren am Abend da diese ganzen Grillereien, die du kennst von Südafrika und Bier am Weingut war nichts los.
Ja.
Jetzt war es natürlich immer dort und so haben sie natürlich die zwei Namen gesehen und wenn du jeden Abend so ein bisschen zusammensitzt, dann verstehst du schon irgendwann einmal ganz gut. Und sie haben gesagt, es, von Anfang an war das super sympathisch. Aber erst relativ spät haben sie gemerkt, da ist vielleicht mehr.
Ah, okay.
Aber wie sie es dann gemerkt haben, sind sie einfach 2 Wochen vor Ende der Lese durchbrennt.
Klassiker.
Und waren dann gemeinsam unterwegs. Und beim Rückflug hat die Kathi dann den Jan gefragt, so, und was sind wir da jetzt eigentlich? Zurück nach Deutschland sind sie dann als Paar gekommen und zwar mit sehr fixen Vorgaben. Die Kathi hat nämlich den Jan am Gator erklärt, dass sie vor Ende des Studiums verheiratet sein will und schwanger sein will. Und dann haben sie einen Handshake drauf gemacht und dann hat die Sache gepasst.
Okay, ja, na gut.
Katharina Raumland weiß, was sie will. Die macht
die
das
Frau
schon.
Hat klare Vorgaben. Absolut. Und klare Ziele, super.
Und der Jan hat gesagt, passt. Machen so machen wir das. Easy. Und damit war das Ganze dann wirklich besiegelt. Sind das Paar heimgekommen und ich glaube, der Klaus-Peter Keller wird wirklich gelacht haben. Ja. Er wird irgendwo gesessen sein, dass ich dachte, mal wieder alles richtig gemacht. Ja. 2019 haben dann auf jeden Fall Kathi, Jan und nebenbei natürlich auch der Felix Keller angefangen in Geisenheim zu studieren. Und Marie-Louise ist zu dem Zeitpunkt dann direkt ins Sekthaus eingestiegen. Mhm. Also die hat sich kein Studium mehr geholt, die hat aber vorher,
ja, die hat aber vorher schon woanders gearbeitet gehabt. Viel genau. Mehr Wein, Tiefe gehabt.
Exakt,
quasi. Ja.
Genau. Und die hat damals einfach schon Volker direkt unterstützt. Und die Kathi hat dann sowohl bei Raumland mitgeholfen, als auch bei Gasborn in England nur mal im Herbst der Lese mitgemacht. Das ist sie ausgegangen hintereinander, weil die lesen halt erst ein Eck später.
Ja,
sie ist jetzt auch heute da oben. Und im Frühjahr war die Kathi dann gleich noch mal in Südafrika. Also die hat sich da wirklich die ganze Weinbauerfahrung, die sie vorher gehabt hat, hintereinander geholt. Mhm. Einfach zack, zack, zack. Und Jan und Felix haben sie zu dem Zeitpunkt schon einen gemeinsamen Weingarten dann gecheckt gehabt für ihr eigenes kleines Projekt. Aber dazu, wie schon gesagt, in Zukunft einmal mehr.
Richtig.
Jedenfalls waren zu diesem Zeitpunkt dann alle gemeinsam wieder zurück in Flörsheim-Dalsheim und der Jan hat damals schon als Studentenjob so ein bisschen bei Keller nebenbei gearbeitet. Und der große Vorteil war, die Villa Merkel ist riesengroß, dementsprechend war Platz für den Jan auch noch.
Ja, sehr gut.
Und Kathi und Jan sind dann direkt gemeinsam in die Villa Merkel eingezogen 2019. Als Covid dann gekommen ist, so nahe sind wir da nicht schon an 2020, ist leider der Kellermeister eine Zeit lang ausgefallen von Raumland. Und das war natürlich sehr, sehr zart. Dementsprechend war da ein bisschen Not am Mann und so hat sich der Jan dann von den Kellers verabschiedet und ist halt daheim geblieben quasi.
Ja.
Und hat bei den Raumlands als Außenbetriebsleiter angefangen und ist da einfach gleich mal komplett eingesprungen. Um so ein bisschen diesen Druck auszunehmen, dass da jetzt einfach wirklich zwei Leute sind und zu viel zum Tun ist. Und die Katharina hat da parallel auch gleich die Aufgaben vom Volker im Keller sukzessive übernommen. Also auch Versektung und so weiter und so fort, hat einfach sie dann alles angenommen. Und die Marie-Louise ist währenddessen dann einfach komplett im Bereich strategisches Marketing, Kommunikation, Vertrieb und so weiter aufgegangen. Also wirklich eine gute Aufteilung. Auch am Maßen, dass das alle genauso passt hat.
Ja, voll.
Die Aufteilung ist bis zu einem gewissen Grad heute noch so. Die Kathi und der Jan machen Keller und Kellerstilistik zusammen. Die Kathi macht außerdem das Backoffice und schaut, dass alles zum Arbeiten da ist. Also was weiß ich, alles, was sie irgendwie brauchen an Material und so weiter.
Ja.
Und der Jan sagt, sie ist die, die die Rechnungen zahlt und er ist sehr froh drüber. Weil wenn er das machen müsste, dann würde es anders ausschauen. Aber nachdem die Kathi das macht, ist das alles immer erledigt. Das passt schon so. Und der Jan ist wirklich voll in der Produktion drinnen, voll im Hands-on-Arbeiten, im Weingarten, im Keller. Und die Marie-Louise schaut, wie schon gesagt, dass das Ganze wirklich aussehen in die Welt kommt und verkauft wird. Insgesamt sind
es
so.
Ist schon gut, wenn man die Töchter der BWL studieren lässt.
Ja, ja.
Kommt da ein bisschen ein wirtschaftlicher Blick auf die Sachen auch mit. Ne?
Schaut nicht. Genau, muss der Steuerberater nicht mehr so oft schimpfen.
Genau.
Genau, Marie-Louise schaut eben, dass das Ganze raus in die Welt kommt. Und der Jan sagt, sie sind insgesamt einfach ein sehr, sehr schönes, sie gegenseitig sehr gut ergänzendes Team. Das ist was er sehr wertschätzt. Was man wirklich ausgehört hat, wie er erzählt hat. Und der Volker, der kommt jeden Morgen einer und fragt, was er tun kann.
Sehr klar, dass der nicht Ruhe geben kann, ist auch logisch. Ne?
Ja, aber der Jan sagt halt auch, das hat schon wirklich Größe zu sagen, wir lassen los. aber wir sind noch immer beratend da, wenn es uns braucht. Und ansonsten schickt es mich halt irgendwas holen. Mhm. Ich fahre einfach 2 Stunden in eine Richtung, hole was, fahre wieder zurück, gar kein Problem, dafür bin ich da.
Cool.
Und das ist dann schon so, also das ist dann schon sehr, sehr sympathisch, finde ich. Der ist ja für wirklich nichts zu schade, der Mann. Und Heiderose, sagt der Jan, ist die beste Oma der Welt. Und die passt auf die wachsende Schar an Enkeln auf.
Sehr gut.
Und kocht nach wie vor das Mittagessen. Jeden Tag.
Sauber.
Und der Jan sagt, besser geht's nicht. Danke, Heiderose.
Naja, klar. Also das nimmt er halt schon extrem viel ab.
Voll. Also gerade mit dem Thema Kids und so weiter, das ist schon einfach absolut großartig, dass da dieser Familienverbund so zusammenhält und das so funktionieren kann.
Also, wenn die beide voll im Weingut eingespannt sein wollen, was machst du mit den Kindern?
Ja, genau. Und die Marie-Louise nur dazu, die ebenfalls auch Kids hat.
Ja, na klar.
Irgendwo brauchst du dann, wenn der mithilft, und das ist zum Glück die Heiderose.
Cool.
Außerdem haben sie im Team nur einen Kellermeister, natürlich andere Leute, aber der Kellermeister ist schon auch wichtig. Das ist ein gebürtiger Japaner, der macht einen großartigen Job, sagt der Jan, aber er will selbst nicht so viel Input geben. Das heißt, er macht einfach genau das, was die Raumland sagen, das zu tun ist, und macht das aber zur Perfektion.
Ah, okay, cool.
Also natürlich für sie ist super, super cool, weil sie dadurch quasi alle Entscheidungen haben.
Ja, spürt die halt und ein bisschen frei.
Genau. Mhm. Und das aber genauso erledigt wird. Mhm. Und die arbeiten sie auch schon langsam mit ihm. Das ist anscheinend total super.
Cool.
Also großer Vorteil. Apropos Kellerarbeit, da haben wir ja beim Sekt dann doch sehr unterschiedliche Kriterien zur normalen Weinbereitung. Und darüber habe ich mit dem Jan natürlich auch nochmal sehr viel diskutiert. Mhm. Nicht über die Geschichte, die natürlich absolut großartig ist, finde ich, von vorne bis hinten, sondern auch über das, was so ein Sekthaus ausmacht. Mhm. Und die haben ja wirklich keinen Stillwein, Punkt.
Richtig, also und der Jan dafür hat Stillwein.
Der Jan hat Stillwein, ganz genau. Deswegen hat er manchmal ein bisschen schwer da.
Ja,
manchmal ein bisschen
gestruggelt.
Er sagt, erster Struggle Point für einen persönlich. Die Ertragsreduktion, die du normalerweise im Weingarten machst, machst du hier im Keller.
Mhm.
Und das ist sehr, sehr strange gewesen für ihn am Anfang. Also im Weingarten, sagt er, willst du bei der Versektung große Beeren. Du willst mehr Saft im Vergleich zur Schale. Du willst keine kümmerwüchsigen Beeren, sondern dicke, dunkelgrüne Triebe, große Trauben. Und das ist ihm zu Beginn wirklich schwer gefallen. Mhm. Einfach, weil es halt komplett gegen seine Intuition gegangen ist.
Ja.
Und dann beim Heften und Entblättern im ersten Jahr hat er sich gedacht, hey, das ist ja total geil, alles steht im Saft, alles schaut schön aus, alles ist richtig schön dunkelgrün und gedeiht. Und er hat gesagt, es gibt nichts Besseres auf dieser Welt, als in diesen massigen Weinbergen zu stehen, denen nichts fällt.
Hm.
Bester Job überhaupt.
Ja,
also da hast du richtig ausgehört, wie geil er das findet. Im Schnitt sollen dann tatsächlich so zwischen 10 und 15 Tonnen pro Hektar ausspringen. Er hat gesagt, das klingt nach Fassweinwinzer, aber für das, was sie produzieren, ist es extrem wichtig, dass es so ist. Bio wird übrigens schon seit Anfang der 2000er, also ungefähr 2002, gearbeitet und das hat noch nie Herbizide gegeben im Weingarten.
Okay.
Also das ist schon sehr, sehr tief drin in ihrer DNA, deswegen reden sie auch gar nicht so viel drüber.
Ja.
Das ist ja der Klassiker. Es gibt da ein paar so kleine Biodünn-Ansätze, aber der Jan sagt, er ist grundsätzlich einfach viel zu zynisch für Biodynamie.
Ja.
Was ihn bewegt, ist die regenerative Landwirtschaft, also der Humusaufbau. Der ist bei ihnen laut Bodenanalyse jetzt bei 8%, der Humusanteil. Das ist saugut.
Mhm.
Also das ist nicht nur für Weinbau sehr gut, sondern auch für generelle Landwirtschaft in kargeren Regionen super. Und da hat er gemerkt, wenn man da was einsetzt und wenn man sich da reinkniet, dann hat man wirklich Ergebnisse. Also dieser Aufbau ist wirklich geglückt und jetzt sind sie eben bei diesen 8%. Und er sagt, ansonsten nimmt er halt manche Ansätze der Biodynamie raus, wenn es sinnvoll ist und wenn es passt. Manchmal bringt er zum Beispiel Hornkiesel aus, aber nur dann, wenn es sinnvoll ist. Hornkiesel ist ja Silizium, das hilft beim Austrieb, das stärkt die Photosyntheseleistung. Aber wenn du ein frühes Jahr hast, dann ist das ein kompletter Blödsinn. Und dann brauchst du es nicht ausbringen.
Okay.
Deswegen finde ich das nicht sinnvoll, das jedes Jahr auszubringen.
Ja, Punkt. Nicht dogmatisch, sondern halt wirklich das auserpicken, wo er sagt, das macht aus seiner Sicht Sinn. Ja.
Exakt, genau. Und gefüllt wird zum Beispiel immer zu Vollmond, was auch in der Biodynamie gang und gäbe ist, aber einfach, weil empirisch die Weine immer am besten sind rund um Vollmond und dann wirst du es halt füllen.
Mhm.
Fertig. Ist einfach empirisch so.
Ja, okay.
Heute haben sie insgesamt 23 Hektar übrigens, also doch nochmal ein Eck mehr, als sie 2015 gehabt haben. Von denen sind 17 in Ertrag, wobei 4 davon erst ab diesem Jahr, also 26 in Ertrag sind. Sie haben viel neu auspflanzt in den Jahren, wo sie jetzt frisch übernommen haben. Es liegt natürlich auch daran, also die Steigerung dieser Flächen, dass jetzt 3 Familien am Betrieb sind.
Ja klar, du musst trotzdem mehr Leute ernähren.
Ja, exakt. Und natürlich kinderten sie jetzt eigentlich ins Unermessliche wachsen, hat er ja gesagt.
Ja.
Also jetzt kriegst du die Flächen. Jetzt hast du nicht das Problem.
Klar.
Aber genau das wollen sie eben nicht. sie haben sich überlegt, wie viel sie brauchen werden, um sich selber und die Mitarbeiter gut zu versorgen. Und das war's. Damit ist der Deckel gesetzt. Und darauf, dass das so funktioniert und jetzt Närmt den Drang hat, da unendlich Geld zu scheffeln, zu probieren zumindest, darauf ist der Jan schon echt stolz.
Ja, cool.
Dass er gesagt hat, dass sie sich so ein bisschen gelöst haben von diesem, wir müssen unendlich noch finanziell mehr, noch mehr, erfolgreich sein. Sondern es muss passen, es muss sich alles gut ausgehen. Wir müssen sicherstellen, dass die Mitarbeiter gut versorgt sind, dass wir gut versorgt sind und das war's. Und ich finde, da kann man echt nur gratulieren dazu.
Ja, super.
Rebsortentechnisch sind wir eher pinolastig, vor allem bei den neuen Auspflanzungen. Rest ist natürlich Chardonnay für Weißburgunder für Grauburgunder gibt es. Riesling gibt es nur eine Parzelle, die ist von den Kellers gepachtet. Bevor es die jemals zurückkommen wollen, dann kriegen sie es zurück und dann wird kein neuer Riesling mehr gemacht werden. Aber der Weiß noch da und eine Kellerparzelle nimmst du natürlich schon.
Ja, sicher.
Sie ist auch sehr gute. Wir haben auch dieses, und ein Teil Schwarzriesling gibt es natürlich auch noch. Also ein bisschen Meunier gibt es noch. Aber nicht so viel. Wir haben natürlich das Thema Piwis auch kurz andiskutiert. Das ist für einen Jan am Papier durchaus sinnvoll. Wie schon gesagt, Bio seit 2002 schaut man schon mit einem Auge so ein bisschen da drauf, vor allem weil es auch mehr Niederschlag gibt jetzt bei einer als zum Beispiel in der Champagne. Aber er muss jetzt einmal schauen, wie das funktioniert. Also er ist jetzt noch nicht bereit, das wirklich eins zu eins für sich selbst umzusetzen. Er hat gesagt, er hat aktuell so ein bisschen sein Auge auf einerseits natürlich Voltis, diese Rebe, die in der Champagne jetzt dazugelassen ist, und auf der anderen Seite auf Pinotin, wo zum Beispiel Weingut am Stein Vorreiter sind, mit denen sie sich sehr gut verstehen. Genau.
Spannend.
Also diese zwei Rebsorten sind so ein bisschen interessant für ihn, aber wir sind noch nicht so weit. Genau. Sobald die Reben jedenfalls gelesen sind und im Keller gelandet sind, geht es dann hier um besagte Ertragsreduktion mit Hilfe vom Pressprogramm. Und da haben wir ein sequenzielles Programm, bei denen sind vor allem die ersten 4 bis 5 Pressschritte, Pressungen ganz essentiell. Und gerade so die ersten paar, die man macht in einem frischen Jahr, sind ganz, ganz wichtig, um sich einfach ein bisschen auf den Jahrgang einzustimmen, weil dann siehst du erst, wie das Ganze funktioniert. Da muss immer wer im Keller sein. 24-7 die ganze Zeit.
Ja.
Und die Katharina dürfte irgendwann einmal ein Interview gegeben haben, wo es halt Kassen hat und wer macht bei euch im Keller und wer ist bei euch wo unterwegs. Und die Katharina hat gesagt, naja, immer der, der nicht schwanger ist, steht im Keller. Mal sie, mal die Marie-Louise, der Jan muss eh immer, so ungefähr läuft das.
Gell.
Jedenfalls muss das halt wirklich immer kontrolliert sein, gerade am Start ganz, ganz essentiell. Im Normalfall sagt der Jan, gehst rein einmal mit 0,2 Bar, so ultra zart einfach, so quasi so ein kleiner Handdruck. Und da bist du dann einmal für 4 Minuten, dann erhöhst du es ein ganz kleines bisschen, im Normalfall auch wieder um 0,2 Bar mehr. Und dann bleibst du wieder 4 Minuten und das machst du dann, bis du bei einem Bar bist, manchmal ein bisschen weniger, manchmal ein bisschen mehr. In kühleren Jahren musst du sanfter extrahieren, da bist du dann bei 6 Minuten bei 0,2 Bar und du musst schauen, wie du weiter tust. Wenn es ein bisschen ein wärmeres Jahr ist, bist du ein bisschen kürzer bei den 0,2 und machst generell kürzere Pressschritte, aber du musst dir immer anschauen, wie reagiert die Traube. Es ist schon anstrengend, das Ganze. Es ist eine kleine Wissenschaft und dann musst du natürlich nur entscheiden, okay, passt, wie steht dieser Soft jetzt da? Kehrt der in den Tank? Kann der ins Holz? Ja oder nein? Was braucht das Ding jetzt? Natürlich auch immer so ein bisschen jörgungsabhängig, aber du hast natürlich schon ein paar Zellen, die einfach immer eine gewisse Art und Weise von Trauben liefern. Da hast du uns so ein bisschen das Auge drauf auf, ja, im Normalfall landest du gleich mal im Holz, aber schauen wir mal, ob es dieses Jahr geht. Bei der Küvettierung wird dann einfach alles an Fassproben gesammelt, klassisch, und dann bewertet von 0+ bis 3+. Und sie fangen immer oben an und arbeiten sie runter. Eher der Klassiker. Also Top-Cuvées werden zuerst küvettiert und dann arbeitest du runter. Manchmal kommt halt in einer Top-Cuvée nur das halbe Fassel von irgendwas rein und der Rest kommt in die Basis. Also da sind es nicht so streng, dass sie jetzt sagen, was weiß ich, diese Parzelle muss immer komplett in die Top-Cuvée rein, sondern das kann einmal zur Hüften dort und dort landen.
Aber das heißt, einer geht es auch gar nicht darum, dass sie jetzt da irgendeinen Parzellenausdruck oder irgendeinen Lagenausdruck
das
tatsächlich…
Das diskutieren wir gleich noch.
Okay. Gut.
Das ist nämlich ein Thema, das sie geändert hat tatsächlich.
Ja.
Unsere Solera da ist natürlich ein bisschen ein Sonderfall, ist eh klar. Die Basis dafür ist 2015, wie schon gesagt, von der Marie-Louise angelegt worden, ist vom Volker fortgeführt worden, obwohl die Frau Tochter angehört ist.
Ja.
Vorbildlich von ihm.
Danke.
Im Glas haben wir die allererste Version, 2015 bis 2019. Und der Holzanteil ist hier bei ungefähr 51%. Es ist bei einer relativ normal, es ist so ungefähr die Hälfte Holz und die Hälfte nicht. Rebsortentechnisch haben wir da Pinot Noir und dann aber eben auch noch Chardonnay und Pinot Blanc drinnen. Also es ist relativ ausgeglichen, das Ganze. Und davon ist, wie schon gesagt, noch gar nichts degagiert. Die erste Charge kommt erst im Q3 oder Q4 2026 zum Degagement. Und wahrscheinlich wird die Cuvée dann ab 2027 Frühjahr im Verkauf sein. Also ihr müsst noch ein bisschen warten auf das Ding, aber warten soll es aus. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich das bewerten lassen soll, weil es noch nicht fertig ist, aber machen wir.
Ja, es ist auf jeden Fall ein großes Plus natürlich da hinten dran, weil...
3+. Du wirst 3+
sitzen. Genau, 3+, richtig. Nein, ich finde das schon sehr, sehr schön. Vor allem, du hast diese leichte Oxidation, dass du weißt, okay, das muss in irgendeiner Form so leerer Verfahren sein, weil du halt spürst, du hast die Frische und diese ganz feine Oxidation, die irgendwie sagt, hey, das kann nicht ganz jung sein, aber es wirkt ganz frisch.
Ja.
Deswegen muss irgendwie so in diese Richtung gehen. Aber dass das 15 anfängt, ist trotzdem faszinierend.
Ja, finde ich auch.
Weil das steht halt da ultra fresh.
Yes.
Ist sehr, sehr schön. Ist halt super präzise.
Ja.
Und halt echt für mich jetzt in meinem Kopf komplett konträr zu dem, was ich unter Raumland abgespeichert gehabt habe. Was mich halt extrem fasziniert, dass das ja dann trotzdem eigentlich großteils Volker Raumland ist, ne?
Ja, bis zu einem gewissen Grad, wie schon gesagt.
Nein, aber also das ist ja trotzdem jetzt nicht nur die Jungen, weil er war ja dann trotzdem da und hat das weitergeführt.
So. Volker Raumland ist 16 und 17.
Ja.
Ab 18 waren ja sie wieder.
Nein, aber das ist ja trotzdem, also das ist ja trotzdem dann, war halt natürlich dann spannend, von ihm direkt zu hören, ob er dann in 16 und 17 auch in einer Richtung für diesen Wein gearbeitet hat. Das
war eigentlich nicht unspannend zu wissen, ja?
Weil, also. Das geht halt trotzdem für mich nicht mit der Grundausrichtung einher, die wir sonst haben.
Ich gehe davon aus, dass er schon so ein bisschen das verfolgt hat, was die Marie-Louise da als Grundintention gehabt hat.
Ja. Mhm. Weil sonst kommt das, glaube ich, nicht ganz so aus.
Glaube ich auch, ja. Was übrigens schön ist über die Stunde, weiß nicht, was wir da jetzt geredet haben, jetzt ist es sausoftig geworden, finde ich.
Mhm. Mein Glas ist natürlich fast leer.
Aber ich finde, jetzt hat es immer so ein bisschen an Saftigkeit zugelegt, das Ganze.
Ja, hat nochmal an Saftigkeit zugelegt.
Ja.
Dieses Gaumenfüllende hat es einfach noch mal länger behalten, finde ich jetzt.
Ja.
Weil davor hat sich das früher zusammengezogen. Halt eh logisch, weil das will ja deswegen auch noch ein bisschen Zeit haben, bis es überhaupt erst degagiert wird, weil halt das noch ein bisschen Zeit braucht. Ne? Macht insofern auch Sinn.
Mhm.
Ja, bewertungstechnisch 3+. Und davor steht für mich jetzt mal in diesem Stadium ein 9,4.
Nice.
Das ist halt so schön.
Ja.
Aber ich glaube, dass das schon noch viel, viel schöner wird.
Ich glaube auch. Also erstens einmal braucht auf jeden Fall Luft,
ja.
Wobei es hat jetzt einmal nur ein Jahr ungefähr,
schau mal,
wird's dann wird es degagiert und dann hat es nur mehr Zeit und dann wird es erst verkauft. Auf jeden Fall riesengroße Vorfreude darauf, absolut. Und die 3+ dahinter unterschreibe ich dann natürlich auch hundertprozentig. Eine sehr, sehr, sehr schöne Cuvée. Und deswegen nochmal danke an den Jan und an die Katharina und an die Marie-Louise, ich weiß gar nicht, wer es genau geschickt hat, aber echt rein.
Nein, generell auch geil, dass das echt raut.
Ja.
Weil das ist ja schon wieder also das kann ja total schief gehen, weil das ist nicht fertig. Ne? Du verschickst da was nicht fertig ist.
Schon.
Das verschickst auch noch.
Ja, ja.
Und dann sagst du, ja, bei euch am depperten Podcast quasi da, kannst du das einmal probieren, obwohl es das noch gar nicht gibt. Finde ich schon wieder, also
so
das
großartig.
Ist ein sehr großes Kompliment an uns, finde ich. Und deswegen danke dafür,
natürlich.
Weil musst du halt echt nicht machen.
Ich finde es einfach so, so cool, dass ich es mache. Absolut.
Ja.
Ja, richtig großartig. Große Vorfreude dann auf, wenn das ganze Ding etikettiert und fertig einmal in meinen Händen auch liegt. Weil aktuell haben wir halt wirklich nur Flaschen, Kronkorken drauf, das war's.
Ja, klar. Logisch.
Der Klassiker.
Die Fotos werden nichts sagen.
Die Fotos werden mit einem Triumvirat daneben stehend sein, damit die Leute checken, was wir für ein Weingut haben.
Sehr gut.
Ja, wie du denken kannst, ist einer der großen Herausforderungen für Jan, Marie-Louise und Katharina aktuell, dass sie doch sehr viel noch davon verkaufen, was der Volker gemacht hat und das auch noch eine Zeitl machen werden.
Mhm.
Einfach weil sie natürlich den Weg fortsetzen, den der Volker gegangen ist. Hohe Qualität, langes Hefelager, ist einfach Grundfeste vom Weingut Raumland. Der Jan hat gesagt, er kommt sich manchmal ein ganz ein kleines bisschen hochstaplerhaft vor, wenn er sagt, ah, das sind unsere Weine. Und irgendwann im Hinterkopf denkt er, ja, das sind die Volker, seine Weine.
Ja, natürlich, ja.
Aber ich finde, braucht man nicht sich in irgendeiner Form hochstaplerhaft fühlen.
Nein, das ist
halt einfach beschauen. Er weiß es auch, dass man es nicht braucht. Aber es ist halt, natürlich, also ich verstehe es komplett. Und deswegen finde ich es umso cooler, dass sie uns was geschickt haben von ernerem Gedankengut hier direkt in die Flasche quasi. Vor allem, weil das auch nochmal was ganz Neues ist. Also das hat es auch vorher einfach noch nicht gegeben. Ne?
Hm.
Das Volker hat nie so Lehrer gemacht.
Ja.
Das ist einfach was komplett anderes, komplett Neues, komplett Eigenes und ja, sehr, sehr, sehr schön. Etwas, das sich eben auch geändert hat, und das hast du vorher schon angesprochen, seitdem die neue Generation übernommen hat, ist die Wichtigkeit des Lagencharakters.
Mhm.
Ganz, ganz essentiell. Während der Volker immer Nordhang und Südhang kühle und warme Lagen verschnitten hat, um so diesen perfekten Grundwein zu kriegen, diese perfekte Balance, ist es bei einer jetzt so, dass die Lage eigentlich als Alleinstellungsmerkmal viel stärker verankert ist. Bei der Grundweinverkostung schmeckst ohnehin die Lage viel mehr raus als die Rebsorte, sagt der Jan. Und sie versuchen jetzt wirklich gezielt, diesen Charakter von den Weinen und von den Lagen zu erhalten.
Mhm.
Das heißt, ab jetzt wird eigentlich nur mehr Lagenrein kuvertiert.
Ja, okay. mhm.
Bis auf ein paar Ausnahmen in der Basis.
Ja, klar.
Nicht alles übrigens war immer komplett kuvertiert. Also das Triumvirat zum Beispiel ist immer schon Lage Bürgel gewesen.
Aha,
das war nie anders.
Okay.
Das ist immer, aber das haben sie halt nie, oder das hat der Volk einfach nie so kommuniziert.
Ja.
Das war noch immer so.
Aha,
Triumvirat,
okay,
immer Lagebürgel, genau. Aber bei vielen von den anderen Sachen ist es halt eher um Ausgleich und Balance gegangen und weniger um dieses Erhalten von einem spezifischen Lagencharakter beim Volker. Vergoren, und das ist auch ganz, ganz spannend, der Jan war super ehrlich, was alles quasi angegangen ist im Keller. Ich habe jetzt nur ein paar Sachen herausgepickt, die für mich persönlich spannend sind. Vergoren wird alles mit einem kleinen bisschen Reinzuchthefe.
Mhm.
Gleichzeitig wird mit BSA-Bakterien beimpft. Das war für sie immer ganz, ganz klar, dass sie es sofort führen wollen. Sie schauen sich das natürlich an, aber der Jan sagt, beim Sekt musst du einfach sehr viel technischer sein.
Ja,
das geht
klar,
nicht
das
anders.
Das ist ein ganz anders technischerer Prozess.
Mhm, ja. Genau. Und er sagt halt auch, in Flörsheim-Dalsheim ist es so, dass es viel wärmer ist als in der Champagne. Du hast viel mehr Niederschlag als in der Champagne. Und du hast halt fix kristalline Grundweine, die nicht ein Jahr lang gären müssen, wo du nicht Angst haben musst, dass es nicht fertig wird. Holzeinsatz ist in der Regel bei rund 50%, da ist Gebrauchtes und Neues dabei und so kriegen sie einfach dann einen Grundwein, der perfekt ist. Und wo sie halt wirklich wissen, damit können sie weiterarbeiten. Und das Ding ist halt, wenn du nur Sekt machst und du wogelst jedes Jahr
das geht's halt nicht
bezüglich
aus,
Grundweine, das kannst du vergessen. Im Sortiment hast du aktuell in der Basis immer die 3 Jahre Hefelage, wie schon gesagt. Die Reserve hat 7 Jahre und die Grand Reserve hat 10 Jahre. Das ist das Triumvirat, also die Grand Reserve. Und wie schon gesagt, das war immer eine Lagen-Cuvée aus dem Bürgel.
Aus dem Bürgel, ja.
Genau. Und aktuell sind Jan und Katharina und Marie-Louise noch ein bisschen am Hadern, wann sie jetzt ihre neuen Lagensachen bringen. Vermutlich erst ab 2028. Also sie müssen leider nur ein bisschen zusammenwarten. Aber du willst es halt nicht bringen, bevor
es halt
schon fertig ist.
Das braucht halt ewig.
Sie haben ein bisschen überlegt bezüglich Pre-Releases, also mal schauen, ob da vielleicht einmal vorher was kommt, wenn sie sehen, okay, das ist jetzt schon soweit.
Ja.
Aber wahrscheinlich werden wir warten müssen bis 28.
Mhm.
Und wenn wir weiter in die Zukunft schauen, dann fällt vor allem eines auf. Auch die neue Raumland-Generation setzt sich extrem dafür ein, dass der deutsche Sekt sich weiterentwickelt und mehr Anerkennung erfährt. Das war auch was der Volker schon immer gepusht hat.
Ja.
Und für sie ist es natürlich der gleiche Weg fortgesetzt und natürlich am besten auch noch über die Grenzen Deutschlands hinaus. Für den Volker war mal der erste Schritt, dass es in Deutschland Anerkennung
erhält.
Du musst
einmal in Deutschland etablieren, hey, Schaumwein aus Deutschland ist geil.
Genau.
Und das ist eh schon mal schwach genug.
Das hat er mal erledigt jetzt.
Das hat er geschafft, ja.
Und jetzt ist halt das Ziel, das Ganze weiter hinauszutragen. 2020 waren die Raumlands ja das erste reine Sekthaus, das Teil vom VDP worden ist. Mittlerweile sind sie damit ja gar nicht mehr alleine. Mittlerweile gibt es ein zweites Sekthaus, das da auch dabei ist. Der Jan Server ist natürlich Mitglied im VDP-Arbeitskreis Sekt und ist da auch hinter den Kulissen sehr, sehr aktiv am Arbeiten, von Workshops über VDP-Klassifizierung für Sekte bis hin zur Pressearbeit. Das ist natürlich anstrengend, weil das musst du einmal ordentlich anschieben, bevor sich da irgendwas tut. Aktuell wird deutscher Sekt mit rund 80% Innerlandes konsumiert, viel von Privatkunden, und das sollte halt in Zukunft offener werden auf der einen Seite und internationaler werden auf der anderen, weil 80% Inlandskonsum ist schon sau viel. Und der Jan meint, Champagner wird jetzt so langsam so teuer, dass er gar nicht mehr Spaß macht. Und das kennt jetzt ein bisschen eine Chance.
Das stimmt natürlich. Also das,
du hast in Deutschland trotzdem ein viel besseres Preis-Leistungs-Verhältnis als in der Champagne. Und das könnte so ein bisschen die Chance sein, auf die sie gewartet haben. Neben dem VDP gibt es übrigens nur den VTS, also den Verband traditioneller Sektmacher. Und dessen Präsident ist natürlich der Volker nach wie vor, as he should be.
Mhm.
Und setzt sich dann natürlich nach wie vor dafür ein, dass das Ganze vorangetrieben wird, dass Qualität nach wie vor ganz, ganz, ganz oben steht. Und so ziehen die ganzen Raumlands eigentlich kontinuierlich an einem Strang und versuchen, neben den Raumlandsekten, vor allem auch die ganze deutsche Sektszene immer mehr zu pushen und zu fördern. Und das finde ich einfach so stark.
sehr, sehr schön.
Ja, und das war es jetzt von mir. Dieser überlangen Folge.
Ehrlich.
Die aber genauso lang sein aber muss, wie sie ist.
Bei einer Stunde 14. Also
nein, okay. Nein, also, das geht
sie,
doch.
Geht sie alles aus. Sehr, sehr schön. Ich meine, ich habe Raumland natürlich seit Ewigkeiten selber am Schirm.
Tja.
Habe mich aber eben, ich habe es eh vorher schon angedeutet, in dieser barocken Stilistik nie so hundertprozentig zurechtgefunden, weil das halt nicht meine ist.
Ja.
Mir gefällt halt das natürlich viel besser als wie die älteren Raumland-Sachen ja. quasi. Das ist auch alles mega. Mhm. Das ist wahnsinnig schön. Aber ist halt nicht das, zu dem ich in meiner Trinkstilistik quasi als erstes greife.
Genau, nicht zu dem, was du automatisch greifst. Und ja. du kannst dir gar nicht vorstellen, wie sehr ich mich gefreut habe, wie ich meinen Kostschluck von dem da aufgemacht habe.
Ja, und klar. Hab, hey, das da. Ist halt nochmal für uns nochmal geiler.
Du wirst das lieben, ja. ja.
Ich habe auch noch eine kleine Side-Story zu Raumland.
Ja,
und warum ich Raumland so lange am Schirm habe. Es gibt eine Connection. Die beiden Raumland-Töchter, also Katharina und Marie-Louise, haben an der Zeppelin-Universität ein Projekt, Lehrgang-Geschichte gemacht,
ja.
das mein Bruder gemacht hat.
Was?
ja, deswegen habe ich immer wieder dieses, hey, du musst mal Raumland machen von meinem Bruder im Ohr.
Das finde
ich
großartig.
Weil der natürlich die zwei Schwestern kennt.
Der Reinhard?
Ja.
Reinhard recht hast. Natürlich.
natürlich ja. Und ich war halt immer so, ja, ich bin echt gespannt, was da kommt, seit sie jetzt da drin sind, aber ich fühle mich halt mit der Stilistik nicht hundertprozentig yes, wohl yes. von den ödern Sachen. Das ist was, was wandern du bringen musst, weil das ist mehr deine Stilistik als meine.
Indeed.
Und ich war natürlich schon davor, dass ich gesagt habe, okay gut, ich muss jetzt irgendwann machen, einfach auf Basis der Geschichte.
Ja.
Aber dazu ist halt noch nicht gekommen, jetzt hast du gemacht. Sehr gut.
Tja.
Wunderbar. Na, herrlich. Also, coole Geschichte und natürlich mega, was Volker Raumland mit seiner Frau da aufgebaut hat und ja. was dann jetzt die Töchter mit Jan gemeinsam auch natürlich da jetzt weiterführen. Super, super spannend und ich bin natürlich sehr für eine Jan-Raumland-Folge auch nochmal gesondert davon.
Natürlich, das machen wir auch noch.
Und dann irgendwann vielleicht dann, wenn das tatsächlich am Markt ist, machen wir doch eine Folge mit den beiden Schwestern selber vom Mikro. Hm?
Yes.
Das war ja eigentlich ein schöner... Ein guter zeitlicher Abstand.
Absolut. Steht genauso auf meiner Liste für
sehr
die Zukunft.
Gut, sehr gut. Wunderbar. Ja, dann danke für diese schöne Folge und danke an euch alle fürs Zuhören. Wir sind damit am Ende unserer Folge angelangt. Wir freuen uns immer sehr über Feedback und Weinvorschläge von euch. Schickt uns die gern an kedi@weinfuerwein.at oder an michael@weinfuerwein.at. Aufpassen wie immer, dass ihr es nicht an uns beide gleichzeitig sendet, sonst ist ja keine Überraschung mehr. Folgt uns gerne auf Spotify und auf Apple Podcasts. Wir freuen uns auch immer sehr über Bewertungen auf den Plattformen. Auf Instagram findet ihr uns unter @weinfuerwein. Dort und auf unserer Website weinfuerwein.at bereiten wir euch immer eine Zusammenfassung der Episoden mit Verkostungsnotizen und Co. auf. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche.